Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte Sebastian Mühlenhof ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir blicken zurück auf den gestrigen Spieltag in der Handball-Bundesliga, an dem die SG Flensburg-Handewitt wieder da weitergemacht hat, wo sie am Spieltag zuvor aufgehört hat. Sie hat nämlich gewonnen, das 16. Saisonspiel. Also auch ein Sieg für die Flensburger, die damit weiterhin die Tabelle anführen. 32-0 Punkte. Dahinter wird es ein bisschen spannender. Kommen wir gleich in der Sendung zu. Sebastian, erstmal zum Erfolg der Flensburger. 24-18 bei der MT Melsungen. Wie würdest du das Spiel einordnen?
Es war ein hartes Stück Arbeit, würde ich sagen. Also natürlich, Melsungen ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viele Verletzungsprobleme momentan hat. Aber sie haben es gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, ein Duell auf Augenhöhe. Das hat man auch wirklich gesehen. Es ging immer wieder und hin und her. So konnte dann auch Melsungen noch früh in Führung gehen, hatte dann auch eine gewisse Phase dann auch diese Führung inne, bis dann wieder dann sich die Flensburg so ein bisschen absetzen konnten, dann zum 12-10. Das erste 2-Tore-Vorsprung, den es auch mit den Halbzeitpause ging, aber das war wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Gerade die Melsungen hat mit ihrem Nachverpflichteten Roman Sidorowitz, dem Schweizer, einen guten Mann, sehr, sehr aktiv gewesen, auch in der Deckung war wirklich ein wichtiger Faktor dann auch mit dabei und da hat man gesehen, dass man auch dieser Verpflichtung sehr, sehr gut war und mit Sicherheit auch in der Mannschaft helfen kann, wenn auch wieder alle Leute dann entsprechend fit sind. Und in der zweiten Halbzeit, da hat sich dann Flensburg so ein bisschen absetzen können, hatten dann wirklich eine gute Phase, konnten dann auf 18-13 davonziehen und dann sogar mit 20-14 die letzten 10 Minuten reingehen und in der Phase war Melsungen gerade offensiv wirklich sehr, sehr schwach. Nur 4 Tore in 20 Minuten zu werfen, dann wird es dann auch entsprechend schwierig, gegen eine Flensburger Mannschaft zu bestehen, die dann auch gut drinne war. Sie hatten dann auch ein bisschen zu kämpfen, schon relativ früh, dass Rasmus Logisch-Schnitt schon 2 Minuten Strafen kassiert haben, aber trotzdem, die Abwehr stand sehr sicher, haben wirklich gut gegengehalten, hatten einen guten Torhüter drinne mit Benjamin Buric, 9 Paranequote von 34%. Auf der gegenüberliegenden Seite war Bojan Simic angefangen mit 2 Paranquote von 12% in den ersten 36 Minuten, ein bisschen zu wenig, aber dann, als dann zu Johan Sjöström reinkam, nochmal für die letzten 24 Minuten, konnte er 9 Bälle halten, Quote von 50% und konnte dann, er wollte dann ein bisschen dazu beitragen, dass man nochmal rankommen konnte, war aber nicht möglich, weil seine Mann vorne zu viele Fehler ein, was sich erlaubt haben, die Wurfquote am Ende mit 41% ist dann noch zu schwach, um gegen die Flensburger Mannschaft zu bestehen. Insgesamt hatten sie aber ihren besten Wurf in Lasse Mikkelsen mit 6 Treffern, aber bei 15 Versuchen, also auch dort sieht man schon, diese Wurfquote war ein bisschen durchgezogen. Auf den gegenüberliegenden Seiten war der beste Werfer Magnus Jondal mit 5 Treffern, aber auch Lasse Swan mit 5 Treffern, war wirklich sehr, sehr gut mit dabei und bei Melsungen hatte man kurz wieder so eine kleine Streckungsphase, als dann Tobi Reichmann raus musste, nachdem er ja in Tobias Karlsson reingelaufen ist und sich die Rippe gehalten hat, aber es gibt gute Nachrichten, er ist wieder zurückgekommen, konnte wieder auflaufen, das sah dann wieder so weit gut aus, dass er dann keine Verletzung davonträgt und dass er dann auch hoffentlich wird es für die WM, weil da wird ja mit Sicherheit auch ein Faktor mit dabei sein. Für mich ist er ja auch auf der Position hinter Patrick Grötzky gesetzt. Das sind auf jeden Fall die beiden, die da wahrscheinlich zur WM fahren werden. Und trotzdem, die Melsungen haben gekämpft, haben alles versucht, sind mal rangekommen auf 21-17. Aber die Flensburger waren wieder zu gut, haben das zu stark gespielt. Und das war wieder sehr, sehr stark. Und man muss eigentlich sagen, dass die Flensburger, auch wenn sie nie überragend spielen, das trotzdem immer sehr, sehr gut machen und auch in den entscheidenden Phasen dann da sind, um diese Spiele zu gewinnen.
Und das ist natürlich was am Ende dann auch einen Meistertitel ausmachen kann. Allerdings, da spielen die Flensburger sehr defensiv. Mike Machulla sagte gestern nach dem Spiel, wir wissen, dass wir in den nächsten Tagen und in der Rückrunde noch einiges zu leisten haben. Das sagte er bei den Kollegen von Sky. Also der tritt da so ein bisschen auf die Euphoriebremse, aber trotzdem Flensburg 32-0 Punkte nach 16 absolvierten Spielen. Der klare Tabellenführer. 4 Minuspunkte besser als der THW Kiel. Die haben ein Spiel mehr bestritten und hatten es gestern mit dem TVB 1898 Stuttgart zu tun. Die Kieler gewinnen zu Hause am Ende mit 32-19, aber der Start in die Partie, das war schon eine zähe Kiste. Das ging erstmal ein bisschen hin und her, bis sich die Kieler dann entscheidend absetzen konnten. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben? Die Kieler individuelle Klasse?
Ja, auf jeden Fall, das muss man ja sagen. Also die Kieler sind auch einfach besser und hatten auch in der Phase einfach den besseren Torhüter mit Andy Wolf, der ein überragendes Spiel gemacht hatte. Am Ende hatte er eine Quote von 50%, 18 gehaltene Bälle, wirklich sehr, sehr stark gewesen und nur für einen ist er nicht drinne gewesen oder für 2 Bälle ist nicht drinne gewesen, aber Niklas Landin drinne bei 2,7 Meter und hat einen dann noch halten können, also auch dort 50% Quote bei den Torhütern, das war wirklich sehr, sehr stark, was beide dort machen konnten. Und wenn man dann guckt bei den Stuttgartern, Johannes Bitter am Ende 6 Paraden, eine Quote von 26% und Jonas Meyer 3 Paraden, eine Quote von 20%. da merkt man auch schon da den Unterschied. Also von daher, das hat man wirklich sehr, sehr gut gemerkt. Ich glaube, die Kieler haben auch so ein bisschen gebraucht, einfach das Aufwärmen soll wohl nicht so gut gewesen sein und dann noch mit der Uhr, die erst nicht funktioniert hatte, sodass man das Spiel etwas später anpfeifen musste, hat sie dann vielleicht auch so ein bisschen behäbig gemacht und das hatte dann einfach die Stuttgarter sehr, sehr gut nutzen können. Also hat Jürgen Schweiger seine Jungs gut eingestellt, haben direkt von Anfang an mit dem siebten Feldspieler gespielt und konnten das gerade in den ersten Minuten wirklich sehr, sehr gut nutzen, ging auch immer in Führung, bis dann beim 6:5 die erste Führung für den THW auf der Tabellenanzeigetafel stand und dann von da an haben sie sich absetzen können auf 9:6. TVB kam nochmal ran, aber dann ab der 20. Minuten waren sie dann nicht mehr im Spiel drin. Zu viele Fehler erlaubt und dann konnte noch gerade in Überzahlsituationen, beziehungsweise mit dem Torhüter, der draußen war, kam man natürlich jetzt zu einfachen Gegenstoßtoren, beziehungsweise hat den Ball ins leere Tor geworfen. Dort zum Beispiel auch Andi Wolf zwei Treffer bejubeln dürfen, weil einfach das Tor dann leer gewesen ist und das hat er wirklich Augenmaß bewiesen, hat beide Bälle ins Tor setzen können, wirklich sehr, sehr gut dort auch gewesen. Ansonsten war das von den Kielern wirklich sehr, sehr verteilt. Nach dem 17:11 in der ersten Halbzeit haben sie in der zweiten Halbzeit weitergemacht, haben dann beim 23:13 ihre erste 10-Tore-Führung gehabt und haben die Belastung wirklich sehr, sehr gut verteilen können. Das sieht man, wenn man sich mal anguckt, wer ist der beste Werfer gewesen. Da gab es nicht den einen, der herausgestochen ist. Henrik Bekler mit 4 Treffern, Rune Damke mit 4 Treffern und Nikola Pilic auch mit 4 Treffern. Also da gibt es wirklich 3, die das gut gemacht haben. Auf Seiten der Stuttgarter war Sascha Pfartheimer mit 4 Treffern bester Werfer, aber auch Dominik Weiß mit 4 Treffern. Der hatte aber 7 Fehlwürfe mit dabei und das spricht auch ein bisschen dafür, dass einfach die Stuttgarter zu viele Würfe erlaubt haben, die nicht ins Ziel geführt haben, zu viele Bälle einfach daneben gegangen sind. Das ist so ein Thema gewesen in diesem Spiel. Wenn man mal antut, 44% die Wurfquote, damit wird es ganz, ganz schwierig in Kiel zu gewinnen und die Kiel haben es dann wirklich sehr, sehr, sehr souverän zu Ende gespielt, haben dann ein bisschen gewechselt dann auch, um einfach die Belastung zu verteilen. Ja, und Stuttgart hat in der ersten Halbzeit gut mitgehalten, aber dann auch einfach bewiesen, okay, Kiel ist zu stark, hat zu viele starke Leute und deswegen war es dann für sie sehr, sehr schwierig, überhaupt Punkte mitzunehmen.
Und damit setzt sich auch die Kieler Erfolgsserie fort. 17. Pflichtspielsieg in Folge für die Nordlichter, die damit auch weiter dem Flensburger Konkurrenten auf den Fersen bleiben. Hinter dem zweiten, da klafft eine kleine Lücke auf den dritten und auf den vierten. Und über dieses Spiel, Vierter gegen Dritter, Neckarlöwen gegen Magdeburg, sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Wir gucken auf das Spitzenspiel des gestrigen Abends, auf das Spiel Vierter gegen Dritter in der HBL. Die Rhein-Neckar-Löwen empfingen den SC Magdeburg und Spitzenspiel stand drauf, aber das war am Ende eine ziemlich einseitige Kiste. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen mit 28:22 und hatten das Duell eigentlich schon zur Pause gewonnen. 18:8 hieß es nach 30 Minuten und Bennett Wiegert, der Trainer der Magdeburger, da war entsprechend gefrustet.
Wir kommen hier in dieser Art und Weise, wie wir uns leider heute präsentiert haben, nie für einen Sieg in Frage. Und das ist einfach jetzt auch bitter, dass wir in keiner Sekunde des Spiels gefühlt dafür in Frage gekommen sind.
Man war eigentlich angereist, um zu gewinnen, aber es funktionierte irgendwie überhaupt nicht. Die erste Hälfte, da passte nicht viel zusammen, passt irgendwie ins Bild der Magdeburger der letzten Wochen.
Ja, das stimmt. Du hast recht. Also das ist so wirklich genau das, was so die Magdeburger in den letzten Wochen so gezeigt haben. Das war nicht gut. Wenn man sich auch die Auszeiten von Bennett Wieger anschaut, der hat seinen Mann doch wirklich ja sehr, sehr auch kritisiert, hat viel angesprochen, dass klare Abschlüsse her müssen. Wenn man mal anguckt, von den ersten zwölf Würfen hat Palika 10 Bälle parieren können. Und das lag nicht nur daran, dass die Bälle schwer zu halten waren, sondern auch einfach daran, dass der Wurfauswahl. Da hat man sich Würfe genommen aus Situationen, die keine klare Torchance sind. Und das regt natürlich den Trainer entsprechend auf. Gerade wenn man dann schon so schnell dann so auch zurücklegt, hat viele Spiele auch angesprochen. Auch gerade Niklas Dahlmann hat das sehr, sehr kritisiert in der zweiten Auszeit, wo er einfach gesagt hat, Niklas, du musst das Becker machen. Du musst einfach klare Chancen suchen, nicht einfach irgendwie die Bälle wegwerfen. Wenn man sich eine Quote anguckt, 9 von 19, das ist zu wenig. Da muss Michael Dahmgert dann einfach mehr machen. Das ist nicht sein Anspruch. Auch mit 3 Turnovers zu viele Fehler auch einfach dort gehabt. Und das ist dann etwas, was ihm nicht gefallen hat, was den Magdeburger so ein bisschen noch durchzieht. Jetzt noch wahrscheinlich mit der Verletzung von Marco Besiak, der jetzt ja auch rausgegangen ist in der ersten Halbzeit einer Fußverletzung. Man weiß noch nichts Genaues dort, aber wenn er natürlich noch fehlen würde, liegt noch mehr mit Verantwortung auf den Schultern von Michael Dahmgert. Wenn man ihm einfach noch anmerkt, er braucht noch ein bisschen Zeit, um wieder in seinen Rhythmus reinzukommen, seine Form ein bisschen zu finden. Das ist, glaube ich, bei allen Spielern so ein bisschen momentan so. Sie sind nicht ganz auf dem absoluten Top-Level momentan. Vielleicht Matthias Musche ausgenommen, der mal wieder überragend gespielt hat. 7 Tore bei 9 Versuchen, ganz, ganz stark wieder gewesen. Aber ansonsten muss da noch einiges verbessert werden, auch gerade diese Wurfauswahl. Das ist ein Riesenthema, gerade bei Magdeburg. Und auch die Abwehr ist noch nicht so sattelfest, auch wenn dann hinten raus Dario Quenstedt besser geworden ist, ein gutes Spiel auch gemacht hat am Ende mit 9 Paraden und Quote von 36%. Aber ja, du hast recht gehabt, das war nicht das Spiel und ich glaube, die erste Halbzeit hat es ein bisschen überspitzt dargestellt.
Auf jeden Fall für die Rhein-Neckar-Löwen läuft es jetzt wieder. Wir hören Interviews aus Mannheim, eingefangen von Rolf Bernardi.
Andreas Baliger, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Das war ja eigentlich so nicht zu erwarten heute, oder?
Ja, doch. Wieso nicht?
Diese klare Führung mit 10 Toren in der Halbzeit, stark.
Ja, ich habe verstanden, dass sie nicht dachten, dass wir gewinnen. Aber wir hatten ja das Ziel, dem Spiel so gut wie möglich jetzt durchzuspielen. Und wir haben eine überragende Leistung gezeigt, erste Halbzeit. Und das freut mich.
Vor allen Dingen, Sie haben eine überragende Leistung gezeigt. Davon brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu reden, wie in den letzten Spielen immer. Aber der Angriff war auch sehr verändert. Tempo-Handball über alle Positionen, auch über die Außen. Es lief klasse.
Ja, wenn man von so einer aggressiven Deckung einfach Druck aufbauen kann und die bestrafen, so wie erste Halbzeit, dann sind wir wieder in der Rhein-Neckar Löwen-Spur. Und das hat mich wirklich gefreut, das zu sehen heute.
Ja, Nicole Bacher, heute, es war nicht nur ein Sieg mit 6 Toren, war auch ungefährdet das Sieg heute, ne?
Ja, heute haben wir es endlich mal wieder richtig gut auf die Platte gebracht, gewinnen die erste Halbzeit mit 10 Toren. Uns war klar, dass das natürlich nicht so weitergehen kann. Wir schaffen es nochmal auf 12 wegzugehen. Ja, ich denke, hinterher geht ein bisschen die Luft komplett aus dem Spiel raus. Ja, wir haben es souverän gespielt, haben es auch in der Höhe verdient gewonnen und ja, daran gilt es dann anzuknüpfen.
Erste Halbzeit, wenn man sich betrachtet, Magdeburg bei 8 Toren zu halten in einer Halbzeit, ist das schon eine starke Leistung, 18 Tore zu machen. Was ist besonders gut gelaufen?
Ja, wir hatten eine super aggressive Abwehr und einen noch viel, viel besseren Palika hinten dran, der heute wirklich sensationell gehalten hat. Ja, grundsätzlich denke ich, dass wir in der Abwehr kompakter standen, viele Fehler auch da reduziert haben und auch da dann gerade zur Halbzeit in der Höhe verdient geführt haben.
Würdest du sagen, dass insgesamt so ein Aufwärtstrend erkennbar ist?
Ja, jetzt haben wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, 4 Siege in Folge. Ja, das kann man natürlich als kleine Serie sehen. Ja, das hat es natürlich für uns jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Jetzt kommen wir ein bisschen in Fahrt und wollen jetzt am Samstag auch wieder gewinnen.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute und auch Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Das war ja eine Überraschung heute, oder?
Ja, vielen Dank. Das war meine Geschenke von St. Nikolaus. Ne? Das ist sehr zufrieden.
Das Spiel heute, das war eigentlich so nicht zu erwarten, dass das so deutlich lief, oder?
Ich bin auch selber überrascht, obwohl er ein paar Verletzungen oder Krankheiten hatte in der Magdeburg. Das sind ja eine sehr gute Mannschaft und bisher eine sehr gute Saison gespielt haben. Aber das hat auch gesagt, was wir können und das finde ich auch sehr schön, dass es so gelungen ist.
Das war schon ein wichtiges Spiel, um in der Spitzengruppe richtig drin zu bleiben. Nochmal ein Wort zu Ihnen. Sie haben jetzt verlängert. Wie lange?
Ich habe bis 23 verlängert.
Was gefällt Ihnen so gut an Mannheim?
Vor allen Dingen ist es ja die Mannschaft jetzt meine 4. Saison her. Ich finde, dass wir immer uns verbessern wollen und auch ab sofort nach der ersten Saison in die richtige Richtung ist mit der deutschen Meisterschaft. Und ich finde es auch, wir haben eine super Zusammenarbeit mit Andreas Palika und vielen anderen Spielern, die es auch mögen. Also das ist auch sportlich und menschlich sehr gut.
Nicht nur der Club, auch die Fans sind glücklich.
Ja, ich auch. Ich und die Fans.
Dankeschön.
Danke.
Lieber Rogic, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. War ja toll, die erste Halbzeit, das war ja ein Feuerwerk.
Ja, ich glaube, es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, wie sie anders nicht sein können. Erste Halbzeit läuft alles, wir haben eine unglaubliche Deckungsarbeit, stehen da wirklich hervorragend, Guardiola und Abutovic von Nagel da hinten. Und Palika hält 10 Bälle die erste Halbzeit und das war sensationell. Und dann passiert das, was kein Trainer so gerne hat, aber was leider menschlich ist, dass man zweite Halbzeit dann ein paar Prozent zurückschraubt, der Gegner Moral zeigt, kämpft bis zum Umfallen. Und dann kommt so eine zweite Halbzeit zustande, dass wir das Spiel nicht mehr verlieren, war klar. Es ist nur schade, dass wir uns nicht mehr belohnen. Trotzdem müssen wir, glaube ich, die erste Halbzeit viel, viel Positives mitnehmen und man sieht einen klaren Aufwärtstrend.
Es war immerhin der Tabellen-2. SC Magdeburg, darf man nicht vergessen.
Ja, darf man nicht vergessen, aber unsere eigene Leistung war zweite Halbzeit einfach auch nicht gut. Und das ist einfach schade, weil wenn du so eine erste Halbzeit spielst, dann kannst du dich natürlich mehr belohnen und kriegst eine bessere Stimmung auch in der zweiten Halbzeit rein, auch jetzt in der Kabine. Es ist so gemischt, weil man die zweite Halbzeit verliert und wir waren erste Halbzeit so viel besser, das ist schon schade. Auch den Fans gegenüber, aber wie gesagt, das ist menschlich und wir ziehen sehr viel positiv aus der ersten Halbzeit und da wollen wir weitermachen.
Ich denke, die Fans sind zufrieden, wir sind zufrieden, nochmal Glückwunsch.
Sehr schön, danke.
Sebastian, wir haben auch eben Michael Appelgren gehört, der Löwenkeeper. Der hatte vor dem Spiel, wir haben es im Interview eben gehört, seine Vertragssituation geändert. Er hat nämlich vorzeitig um 2 Jahre bis 2023 verlängert. Was er selbst zur Vertragsverlängerung sagt, haben wir gehört. Was bedeutet das für den Verein aus deiner Sicht? Was bedeutet das für die Rhein-Neckar-Löwen?
Absolute Planungssicherheit. Und ich habe es ja schon mal gesagt, vor der EM letztes, also in diesem Jahr, Anfang des Jahres, habe ich gesagt, Appelgren und Palicka sind nämlich das beste Torhüter-Duo in der Welt momentan. Und das behalten sie bis 2022 mindestens, weil bis dahin läuft der Vertrag von Andreas Palicka. Und dann sind auch beide dann ja schon über 30, aber das ist ja bei den Torhütern so, mit dem Alter wird man ja immer noch besser. Und dann hat man einen Torhüter mit Palicka, der dann am Ende dort schon um die 35 sein wird, also 34-35 sein wird. Und dann auch einen Mikkel Appelgren, der auch dann schon auch mal noch 4 Jahre älter ist. Also von daher, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, beide langfristig zu verlängern. Sie haben auch beide kein Interesse gezeigt, irgendwie den Verein zu verlassen, obwohl sie mir sicher das ein oder andere Angebot hätten bekommen können, weil sie wirklich absolute Top-Leistungen zeigen. Und wir haben es auch wieder bei Palicka gesehen in dem Spiel. Überragende Quote, 17 Paraden, zwischenzeitlich über 80% gehaltene Bälle, und das ist natürlich etwas, wo du dir denkst als Geschäftsführer, wenn ich die beide behalten kann, warum mache ich das nicht sofort? Und von daher ist das für die Rhein-Neckar-Löwen wichtiger Schritt. Dann müssen sie natürlich 2020, 2023 vielleicht überlegen, ob sie dann mal einen jungen Torhüter mit dazu nehmen, klar, aber momentan sehe ich da nichts, was sie dort ändern sollten, weil sie beiden absolut auf dem Top-Level spielen, und wenn der eine mal nicht gut ist, ist der andere sofort da, und das ist wirklich ein richtig starkes Duo, das muss man so sagen, und deswegen können sich die Löwen sehr, sehr glücklich schätzen, dass sie so ein Duo einfach zusammen haben momentan.
Und sie machen ja in der Tabelle auch weiter Druck. Auf Platz 4 liegen sie mit 25-5 Punkten, haben aber 2 Spiele weniger als der SC Magdeburg und der THW Kiel, also da ist noch was in der Hinterhand, und die Magdeburger, wir haben es gesagt, die treten etwas auf der Stelle. 26-8 Zähler, jetzt nur noch Platz 3, also mal gucken, wie es da in der nächsten Zeit dann weitergeht. Wir gucken noch auf weitere Ergebnisse. Gummersbach unterliegt den Füchsen Berlin mit 20-29, die Füchse damit auf Platz 5 mit 20-12 Zählern. Bietigheim verliert zu Hause gegen Erlangen mit 24-26, bleibt auf dem vorletzten Platz. Erlangen steht auf Platz 14 in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Und wir gucken noch auf das Duell des Tabellenletzten bei Frisch auf Göppingen. Die Eulen Ludwigshafen verlieren mal wieder mit 26-30. Frisch auf Göppingen zieht also am Ende davon in der Schlussphase sozusagen, und die Göppinger sind auf Platz 9 mit 16-14 Punkten und haben an ihrer Personalsituation ein wenig geschraubt.
Ja, genau, du hast angesprochen, sie haben in der Personalsituation geschraubt, und noch ähnlich wie bei den Löwen ging es dort um die Position des Torhüters. Die haben ja momentan Daniel Redmann und Primoz Probst im Tor, und mit Daniel Redmann haben sie um 2 Jahre verlängert, und Primoz Probst ist der den Verein nach der Saison verlassen wird, weil sie haben auch bekannt gegeben, dass es einen neuen Torhüter geben wird. Das ist Ur Kastelic von Zagreb, der hat ja auch schon Champions League gespielt unter anderem, und von daher ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Duo. Sind 2 junge Torhüter, die da mit dabei sind. Natürlich, Kastelic hat schon einiges internationale Erfahrung sammeln dürfen, hat schon für Celje gespielt, für Big Sage. Also von daher wird das ein sehr, sehr spannendes Duo. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich Daniel Redmann auch gerade als jungen deutschen Torhüter wirklich als jemand sehe, der dann vielleicht perspektivisch mal in der Nationalmannschaft spielen kann, weil er auch gerade diese Saison sehr, sehr gute Leistungen zeigt. Und deswegen haben die Göppinger dort eine gute Entscheidung getroffen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Duo in der nächsten Saison. Aber ich denke schon, dass die beiden sehr gut sein werden. Und natürlich Redmann wird wahrscheinlich in den ersten Wochen und Monaten dann ein bisschen mehr Spielzeit sehen, weil wir sehen es ja momentan auch bei den Hannoveranern, der Torhüter, der dort aus dem Ausland gekommen ist, braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich an das Niveau in der Bundesliga zu gewöhnen. Deswegen bin ich dann sehr, sehr gespannt, wie lange Kastelic braucht. Aber die haben beide sehr, sehr viel Potenzial, die Torhüter. Und deswegen für die Göppinger ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Zukunft.
Und wir sind gespannt auf das Handballwochenende, geht ja heute Abend schon los mit dem Spiel der deutschen Damen bei der EM in der Hauptrunde gegen Spanien. 18 Uhr ist da Anwurf, und am Sonntag findet dann ja auch noch das Duell mit den Ungarinnen statt, dann am Sonntag um 15 Uhr. Und außerdem ist auch die HBL am Wochenende am Start, Samstagabend zur Primetime, Frisch auf Göppingen gegen Rhein-Neckar-Löwen. Und am Sonntag gibt es dann die Duelle Bergische HC gegen Minden, Erlangen gegen Stuttgart-Wetzlar, gegen Hannover-Burgdorf und Leipzig gegen Lemgo. All das werden wir dann natürlich am Montag zusammenfassen hier bei meinsportpodcast.de bei Anwurf, unserem Handball-Talk mit Sebastian Mühlenhof, dem sage ich erstmal für heute vielen Dank. Und an euch gebe ich noch den Hinweis, schaut mal vorbei auf unserer neuen Webseite auf meinsportpodcast.de, klickt euch durch unser Angebot und abonniert doch einfach eure Lieblings-Podcast-Feeds, dann seid ihr immer auf dem Laufenden in euren bevorzugten Sportarten und ganz gerne natürlich auch in Sachen Handball. Abonniert den Anwurf-Feed auf unserer Webseite oder bei iTunes, dann seid ihr immer mit dabei, wenn wir hier auf meinsportpodcast.de über Handball sprechen.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
Ein David Kohlfahrer.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.